In der neuen Folge von der Audiobeweis begrüßen wir den Cheftrainer der Altacher. Wir sprechen mit Fabio Ingolic über den harten Kampf gegen den Abstieg. Wie schwierig ist eine zufriedenstellende Entwicklung in der Qualifikationsgruppe und wie anpassungsfähig sollte ein Cheftrainer sein?
Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 254.
Acht Runden sind in der Admiral-Bundesliga noch zu absolvieren. Es geht schon langsam in Richtung der entscheidenden Phase und unter anderem bleibt auch der Kampf gegen den Abstieg richtig spannend. Ein Team, das darin noch verwickelt ist, ist der Cashpoint SCR Altach und wir freuen uns heute, den Cheftrainer der Vorarlberger begrüßen zu dürfen. Vielen Dank fürs Zeitnehmen und herzlich willkommen an Fabio Ingolic. Hallo.
Hi, servus. Danke für die Einladung.
Sehr gerne und ebenfalls heute im Podcast mit dabei Sky-Experte Alfred Tater. Servus, Fredl. Ich hoffe, es geht dir gut.
Wie immer, ich sag nicht.
Ja, alles gut, alles bestens, sage ich schon lange nicht mehr zu dir, Alfred. Fabio, am vergangenen Wochenende gab es für Sie und Ihr Team in Klagenfurt einen 3:2 Auswärtserfolg. Dadurch konnten Sie mit Ihrem Team auch das Tabellenende verlassen, belegen in der Quali-Gruppe aktuell von 6 Mannschaften den 4. Rang. Wie gut ist aktuell die Stimmung im Training? Und wie gerne schauen Sie derzeit auf die Tabelle?
Ja, es war natürlich ein sehr, sehr wichtiger Sieg für uns. Da brauchen wir nicht drum herum reden. Wir haben jetzt schon viele Wochen und leider auch Monate da am letzten Platz verharrt. Was jetzt unser Anspruch ist, unser Anspruch ist ein größerer. Wir haben uns ein klares Ziel gesteckt und das ist der Klassenerhalt. Und dem werden wir alles unterordnen. Da haben wir auch schon vor einiger Zeit versucht, die Ruhe zu bewahren, stets unser Spiel durchzuziehen, unserer Linie treu zu bleiben. Und damit sind wir jetzt, glaube ich, ganz gut gefahren. Wenn man unsere Leistungskurve anschaut, die letzten Wochen, dann zeigt die auf jeden Fall ganz klar nach oben. Die Entwicklung von der Mannschaft stimmt. Wir haben viele einzelne Spieler weiterentwickelt und ich glaube, unser Spiel kann man mittlerweile schon sich ganz gut anschauen. Wir spielen uns sehr viele Torchancen, aber wir haben die letzten Wochen echt Probleme gehabt mit unserer Konsequenz, dass wir dann auch Ergebnisse, Resultate ziehen und einfach die nötigen Punkte holen. Und ja, das ist so der letzte Step, den wir gemeinschaftlich noch gehen müssen. Das haben wir jetzt in Klagenfurt besser gemacht. Und ja, so schnell kann es gehen im Fußball. Mit einem Sieg kann man plötzlich zwei Mannschaften überholen. Deswegen wissen wir, wie schnell das gehen kann, in die eine Richtung, in die positive, aber auch natürlich in die andere. Jetzt gerade schauen wir gerade mal lieber auf die Tabelle wie die Wochen zuvor. Aber wir wissen ganz klar, dass das nur ein erster Schritt war und nicht mehr.
Ja, also Sie und Ihre Mannschaft konnten in der Tabelle den GAK und die WSG Tirol überholen und Sie haben ja schon die perfekte Vorlage geliefert. Sie haben gesagt, es gibt das eine, das ist die Leistung, das andere sind dann die Punkte, die Ergebnisse. Und bei den Altachern sind Sie bereits seit Anfang Oktober des vergangenen Jahres im Traineramt. Jetzt war es im 15. Bundesligaspiel unter Ihnen, unter Anführungszeichen, erst der zweite volle Erfolg. Gut, dazu gab es auch noch 5 Unentschieden. Warum tun sich die Altacher so schwer, 3 Punkte einzufahren?
Ja, erstmal tut mir diese Statistik richtig weh. Ich bin ein Mensch, der wahrscheinlich zu sich selbst am kritischsten ist, der einen riesigen Anspruch an sich selbst hat. Und für mich persönlich ist es viel zu wenig. Ich habe noch nie in meinem Leben so viel verlieren müssen. Ich habe zwar gewusst, wie ich die Aufgabe angetreten habe, dass es ein Risiko ist, aber dass es zugleich auch eine Chance ist. Ich habe gewusst, wir werden insgesamt vielleicht das eine oder andere Spiel mehr verlieren, als wir gewinnen. So realistisch und pragmatisch war ich schon in meiner Herangehensweise. Aber ich habe mir schon erhofft, dass man schneller die ersten Impulse und Reize setzen kann und dass wir das schneller in Resultate ummünzen können. Und da muss man ganz klar und ehrlich sagen, das haben wir so nicht hinbekommen, wie ich mir das vorgestellt habe. Und deswegen sind wir jetzt da noch längerfristig da mit drinnen. Wir spielen, wie gesagt, viel, viel besser als das, was wir mit rausziehen. Und dass wir erst 2 Siege gemeinsam geholt haben, ja, glaube ich, entspricht in unseren Leistungen, aber es entspricht schon ein Stück weit der Realität, weil es ist auch kein Zufall. Der Verein und die Mannschaft hat die letzten Jahre, muss man sagen, leider Gottes viel verloren. Das heißt, sie kennen das hinten mit drinnen zu sein. Und meine Aufgabe ist es jetzt zu versuchen, alles auf den Kopf zu stellen im Verein, alles umzudrehen, wie es mal war und ja, dass wir uns bewusst in eine komplett andere Richtung entwickeln, damit wir die nächsten Jahre einfach stabiler sind und ja, einfach da mitmischen, wo es mehr Spaß macht. Und das ist jetzt immer so am Existenzminimum.
Alfred, hört sich alles sehr mutig an, was Fabio Ingolic dazu sagen hat. Alles umdrehen im Verein. Wir kennen die Geschichte der Altacher aus den vergangenen Spielzeiten. Da ging es immer wieder gegen den Abstieg, also da gab es den Kampf gegen den Abstieg. Wie sehr gefällt dir die Herangehensweise von Fabio Ingolic? Auch was die Spielweise betrifft, da ist alles etwas aktiver geworden, aber auch natürlich, was die Ziele anbelangt.
Mit dem Abstiegsgespenst im Antlitz trotzdem völlig neue Wege zu gehen, so wie es der Fabio gesagt hat, das kann nur gut gehen normalerweise. Und das ist auch schon ein Ankerwurf in die neue Saison. Also ich glaube schon, Fabio, du bist einer, der wirklich an dich die größten Ansprüche stellt. Und natürlich musst du das auch an die Mannschaft weitergeben, damit endlich diese Punkte hereinkommen, die man braucht für den Tabellenplatz. Und natürlich auch brauchst du ein sehr gutes Verhältnis zu den Vereinsfunktionären, den Verantwortlichen dort, weil die hätten ja blöderweise auch sagen können, nach 8, 10, 12 Partien von dir, mit denen gewinnen wir auch nichts. Also offenbar hast du ein enormes Standing auch im Club. Und alle diese Aspekte, neue Spielphilosophie installieren, mit dem Team gut arbeiten können und mit den Verantwortlichen auf einer Linie zu sein, das birgt mehr oder weniger auch Erfolgsgarantie.
Also Alfred ist auf jeden Fall ein Fan von der Herangehensweise von Fabio Ingolic. Jetzt haben Sie gesagt, alles oder vieles im Verein umdrehen, Fabio. Roland Kirchle ist einer, der da natürlich mitzieht, der hat sie auch zum Verein geholt. Wie dürfen wir uns das bei den anderen Hauptentscheidungsträger auf Vereinsebene vorstellen? Zieht da jeder mit oder müssen Sie schon viel Überzeugungsarbeit leisten?
Ja, ich glaube, wir sind jetzt in Altach an einem Punkt angelangt, der uns in eine sehr gute und spannende Richtung bringen kann. Also mit mir ist jetzt ein Trainer verpflichtet worden und das wussten sie schon von Beginn weg, für was ich stehe. Also bei mir ist es so, ich habe ein ganz klares Profil und das decke ich ab. Und ich habe das von Anfang an gesagt, ich weiß, wie mein Endprodukt aussehen soll, wie unser Spiel aussehen soll. Und dafür müssen wir einfach rundherum die Weichen setzen, dass wir so arbeiten können, wie wir es brauchen, damit wir dann dementsprechend auftreten. Das heißt, wir brauchen einen Staff, wir brauchen auch ein Funktionsteam, die in dieser Art und Weise mich unterstützen, damit wir die Spieler bestmöglichst betreuen. Wir brauchen auch künftig, und das haben wir, glaube ich, im Winter schon bewiesen, in der Kaderplanung, in der Struktur und im Scouting einen ganz klaren Plan, was wollen wir abdecken, welche Spielerprofile suchen wir. Das heißt, wir sind jetzt viel schärfer unterwegs, mit viel mehr Profilschärfe, was wir suchen, was wir abdecken wollen, was wir brauchen. Und wir versuchen halt wirklich gerade als dieser klaren neuen Fußballidee hier in Altach unterzuordnen. Momentan sind wir trotz dessen, dass wir da weit unten drin sind im Tabellenkeller, schon in einer Aufbruchstimmung, weil wir wissen, dass es eine Riesenchance ist, wenn wir das vorher so schaffen, mit dieser Herangehensweise, dass wir dann nächstes Jahr viel, viel stabiler schon dastehen, dass wir dann trotzdem einen Mannschaftsstamm haben, wo uns viele erhalten bleiben werden, wo wir den Weg fortsetzen können und wo wir ja einfach den einen oder anderen Nadelstich dann setzen können, um uns dann nochmal hoffentlich in der Spitze weiterzuentwickeln. Und deswegen sind wir gerade richtig klar, welchen Weg wir gehen wollen, und diese Klarheit, die hilft uns einfach allen im Arbeiten.
Jetzt habe ich es vorhin gesagt, im 15. Spiel gab es den zweiten vollen Erfolg, ganz ehrlich. Sie sind ja auch noch ein sehr junger Trainer, ist ja kein Geheimnis, 32 Jahre alt beziehungsweise jung. Gab es da schon auch vielleicht den einen oder anderen Moment, wo Sie sich gedacht haben, auwe, das könnte jetzt vielleicht doch nicht gut gehen, oder haben Sie immer auch das Vertrauen der Entscheidungsträger gespürt?
Ja, wie gesagt, ich bin sehr selbstkritisch und ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich bin sehr stress- und druckresistent. Den einzigen Stress, den ich permanent gespürt habe, war mein innerlicher Druck und mein innerlicher Stress, weil mein Anspruch an mich selbst so hoch ist. Ich finde von außen, die Medienlandschaft hier in Vorarlberg ist relativ ruhig. Zudem kenne ich mittlerweile natürlich die ganzen einzelnen Beteiligten auch persönlich sehr gut. Bei uns im Club ist es so, und da muss ich wirklich nochmal einen großen Respekt und ein Dankeschön in dem Sinne aussprechen an alle Verantwortlichen im Verein. Es ist immer sehr, sehr ruhig gewesen. Alle sind in Anführungszeichen cool gewesen und wir sind ruhig geblieben. Wir haben unseren eingeschlagenen Weg nicht verlassen, sondern wir haben ihn vertraut. Und wir sind wirklich in der Mannschaft sehr gut damit gefahren, dass wir einfach im Trainerteam und auch mit der Mannschaft in Ruhe arbeiten konnten, ohne dass von außen große Hektik gekommen ist. Und das versuchen wir einfach mitzunehmen. Jedes Spiel, was kommt, egal jetzt, ob es die reguläre Meisterschaft ist oder diese Qualifikationsgruppe, dass wir jedes Spiel als normales Fußballspiel angehen. Und wenn wir das besser hinkriegen wie die anderen aus mentaler Ebene, dann glaube ich schon, dass wir einen riesen Vorteil ausziehen können.
Alfred, Drucksituationen, das kennst du noch aus deiner Zeit, vor allem bei der Vienna. In der zweiten Liga, da gab es auch den Kampf gegen den Abstieg. Und wenn wir das jetzt alles so hören von Fabio Ingolic, druckresistent, wie ist es dir damals ergangen? Wie bist du mit diesen Drucksituationen umgegangen?
Das
Schau, also die Drucksituation bei der Vienna war natürlich schon groß, aber du kannst dir nicht vorstellen, wie die bei Lok Moskau war. Bei einem Verein in Russland, der 150 Millionen Budget hatte und die Erfolge wollten. Das heißt, dort war ganz enormer und ganz anderer Druck. Natürlich hat die Vienna auch mehr in
Gut,
diese
entschuldige, dass ich
Richtung.
dich unterbreche, da warst du ja Co-Trainer von Rashid Rahimov.
Naja,
Ich meine
Moment.
damit nur, nein, ich möchte dich kleinreden,
Moment.
Alfred, aber bei der Vienna warst du Cheftrainer. Da warst du ganz
Das
vorne.
stimmt schon, ja, aber du weißt schon, dass du als Co-Trainer eine Wahnsinnsaufgabe hast und das wollte ich dann den Fabio auch noch fragen. Du bist eigentlich derjenige, der der engste Verbündete ist, des Cheftrainers. Wenn auf den die Dinge einprasseln, der Präsident und die Medien etc. etc., dann braucht er jemanden, mit dem er sich austauschen kann, damit er diese negativen Strömungen vielleicht ableiten kann. Und da ist der Assistenztrainer ganz wichtig. Und meine Frage an den Fabio ist, du hast ein großes Trainerstaff vorhin beschrieben. Mich würde eines interessieren, oder überhaupt in der Bundesliga, ob du es weißt, gibt es bei euch in deinem Staff auch sportpsychologische Betreuung?
Also
Also
ich kenne,
von Menschen, die wirklich Sportpsychologie studiert haben und auch Erfahrung damit.
also wir in Altach, wir haben aktuell keinen Sportpsychologen, haben jetzt niemanden, der im mentalen Bereich und mit den Jungs oder mit mir oder im Trainerteam arbeitet. Ich kenne es aber aus meiner Zeit in Salzburg. Wir haben dort zum Beispiel ein super Angebot gehabt, wo wir Cheftrainer einfach in einem Coaching, auch nicht immer nur über das Trainerdasein, sondern auch als Mensch, wo man einfach so eine Art Live-Coaching ja, in Anspruch nehmen konnten. Und ich habe das sehr regelmäßig gemacht, zum Beispiel mit Ulf Hefelinger, der vielleicht den einen oder anderen auch bekannt ist. Und das zum Beispiel war für mich persönlich eine super Sache. Das war einfach eine Dienstleistung, was der Verein in Salzburg dort angeboten hat für viele Führungskräfte und auch für die Trainer. Und ja, sowas finde ich eine super Sache, weil natürlich in dem Bereich, wo wir uns bewegen, ja, du tagtäglich mit Drucksituationen umgehen musst und es ist schon ein Stück weit anders wie bei Führungskräften in der Wirtschaft, weil es wird wöchentlich mit dir und deiner Mannschaft abgerechnet und nicht nur intern, sondern auch medial.
Ja, und wie gehen Sie mit Druck um? Was ist da Ihr Ventil? Wie dürfen wir uns das vorstellen? Gehen Sie da in den Wald laufen oder lesen Sie in Ruhe einmal ein Buch? Macht ja zum Beispiel Dietmar Kübauer vom WRC, ist sehr belesen. Und ja, wie gehen Sie mit diesen Drucksituationen als Cheftrainer um? Die sind ja zweifelsfrei vorhanden.
Ja, ich glaube, dass ganz wichtig ist, dass man in der Balance ist als Mensch. Und nur wenn ich als Mensch in der Balance bin, dann kann ich auch als Trainer funktionieren. Für mich ist es ganz klar, ich habe zwei Dinge. Ich habe als Ventil Sport. Ich versuche, so gut es geht, fast täglich, bevor wir in die Arbeit starten, dann mein Sport hier abzumachen im Trainingscampus. Und zum anderen ist mein zweites und allerwichtigstes Ventil, was mir auch total in die Balance bringt, meine Familie. Wenn ich nach Hause komme zu meiner Frau und zu meinem Sohn, dann bin ich nicht mehr der Fußballtrainer, sondern bin ich nur der Mensch, dann bin ich nur der Fabio. Und dann kann ich dieses Trainerdasein auch wirklich sehr gut abschütteln, von mir weghalten und bewege mich in einer normalen Welt. Und ja, bin in meinem privaten Leben einfach angekommen und sehr glücklich. Und das hilft mir wirklich auch im beruflichen Leben. Und deswegen glaube ich, dass ich da richtig pacen kann, dass ich da einfach, ja, dann meine Akkus immer vollgeladen habe, dass ich, wenn ich da bin, 100% Trainer bin, vielleicht sogar mehr wie 100%. Und wenn ich nach Hause gehe, dann lege ich diese Trainerfunktion ab und kann einfach nur ich selbst sein.
Alfred, es hört sich alles unglaublich reif an, sehr klar. Wo war deine Balance mit 32 Jahren? Wenn wir das jetzt vergleichen mit Fabio Ingolic, warst du da auch so klar in deinen Überlegungen, in deinen Ausführungen und auch was den sportlichen Ausgleich anbelangt?
Naja, ich war ja 2001 einer der jüngsten Trainer in der Bundesliga bei SV Ried. Damals war ich 37 und ich muss heute sagen, ich hatte noch nicht die persönliche Reife, um diesen Job zu tun. Ich glaube, dass die heutigen Trainer eine viel bessere Ausbildung in dieser Hinsicht haben und sich selber mit anderen Medien noch zusätzlich verbessern können in dieser Hinsicht. Wir wurden einfach ins kalte Wasser gestoßen damals und sollten das dann leiten und lenken. Aber wenn du noch nicht so weit bist, gibt es Probleme. Und deshalb, ich kann nur sagen, wenn jemand im jungen Alter wie der Fabio schon so eine Reife hat, da staune ich.
Ja, absolut. Deswegen auch dann die Nachfrage, was hat sich dahingehend alles geändert, Alfred, in der heutigen Zeit? Vor allem natürlich auch, was die Trainerausbildung anbelangt, aber auch, du hast es schon erwähnt, zum Beispiel einen Psychologen innerhalb des Vereins zu haben, Hilfestellungen an der einen oder anderen Ecke. Was sind da für dich die Hauptkomponenten, die sich verändert haben?
Naja, du kennst ja meine Drei-Ebenen-Sache, ja.
In- und auswendig.
In- und auswendig. Und die höchste Sache in diesem Zusammenhang erscheint mir natürlich die Steuerungsebene und so gesehen das Psychische der Spieler und das Soziale der Spieler. Und ich glaube, da gilt es, den Hebel anzusetzen als Trainer. Wenn die Spieler untereinander nicht fein sind, und ich sagte als Spieler selber vor 40 Jahren, war das völlig normal, dass untereinander es Begehrlichkeiten gegeben hat, Abneigungen etc. etc. Heute, glaube ich, hat der Trainer sehr schnell ein Auge dafür, dass das Team das Entscheidende ist und wenn jemand Unsinn macht, dass er sich den gleich holt und sagt, Moment, so geht's nicht. Du musst unser Spiel spielen, das wir wollen und nicht dein eigenes. Daher, ich glaube, dass vor allem die psychologische Betreuung, wie du mich gefragt hast, heute der wesentlichste Aspekt ist, weil das Trainingsarbeit auf dem Feld, Fabio, gibst du mir recht, das ist nicht so schwer letztlich. Natürlich musst du gute Übungen kreieren und den Spielern das vermitteln, worauf du abzielst mit den Trainingsübungen, aber das Schwierige ist immer, Menschen zu führen.
Ist es so, Fabio?
Ja, das kann ich nur bestätigen. Natürlich ist es wichtig, technisch, taktisch, inhaltlich Struktur zu haben, Klarheit zu haben, dass du im Training die Dinge abdeckst, die du im Spiel auch brauchst, dass du Situationen herstellst, in die du in den Spielen dann auch kommst, dass du aus den Analysen, egal ob in der Vorbereitung oder in der Spielnachbereitung, das rausziehst, was wirklich relevant ist, dass du die Gabe der Reduktionsfähigkeit hast, dass du komplexe Dinge herunterbrichst auf was Einfaches, was für jeden klar und verständlich ist. Ich glaube schon, dass das ganz elementar ist, aber das Allerwichtigste, was die Guten von den sehr Guten entscheidet, ist sicher der Umgang mit Menschen. Und das ist wahrscheinlich auch der Aspekt, wo ich persönlich auch noch am meisten lernen kann und möchte. Mit 32 werde ich wahrscheinlich ja noch weniger die Fähigkeit und Erfahrung darin haben, wie ich es vielleicht mal mit 50 haben werde. Aber ja, ich versuche mich da wirklich in dem Bereich intensiver damit zu befassen, versuche so viel Zeit wie möglich mit meinen Spielern zu verbringen. Und da meine ich nicht immer nur die Trainer-Spieler-Beziehung, dass wir jetzt über Fußball und Inhalt sprechen, sondern dass ich mal bewusst ich als Mensch mit Zeit nehme, mit meinen Spielern als Mensch und ja, da einfach auf Augenhöhe miteinander kommuniziere. Da ist manchmal mein junges Alter sogar eine Hilfestellung, weil wir sehr oft in ähnlichen Lebenssituationen sind, dass wir junge Familienväter sind, dass wir vor kurzer Zeit geheiratet haben, dass wir ja alleine hier sind, nicht in unserem Zuhause, wo man Support hat von Großeltern oder sonst was. Und dadurch kriegst du schon eine gute Bindung. Und ich glaube, es hilft, wenn die Spieler dir vertrauen als Mensch und noch besser ist, wenn sie dir als Mensch vertrauen und auch als Trainer dir vertrauen, dass sie sehen, dein Plan funktioniert, die Dinge, die du dir überlegst, das macht Sinn, das macht Spaß. Und wenn der Trainer dann jetzt kein super Arsch ist, sondern auch noch, glaube ich, zugänglich ist, dann ist das Paket ganz stimmig. Und ich versuche einfach, so gut es mir möglich ist, alles abzudecken. Ich weiß natürlich auch, dass ich wöchentlich oder fast täglich auch Spieler enttäuschen muss. Also es ist jetzt auch nicht immer alles super, sondern ich muss schon klare und harte Entscheidungen treffen. Und das versuche ich dann aber immer zwischen Inhaltssache und den Menschen dann aber stark zu differenzieren.
Ja, und Sie haben ja noch sehr viel Zeit, was die Erfahrungswerte betrifft, noch dazu zu lernen. Aber hört sich alles schon sehr stimmig an, muss ich sagen. Jetzt haben wir gehört, Co-Trainer, breiteres Trainerteam. Unter anderem haben Sie als Co-Trainer Arte Nuhiu und Louis Wadmer-Hopp dabei. Die kennen den Verein natürlich in- und auswendig, brauchen wir gar nicht näher darauf eingehen. Wie sehr delegieren Sie auch, überlassen Sie den Co-Trainern Entscheidungsfähigkeiten? Denn das hat ja Alfred auch schon gesagt, als Co-Trainer hat man schon auch eine große Verantwortung.
Ja, erstmal war es für mich wichtig, ich bin ja alleine hierher gekommen. Es war für mich eine total neue Situation. Ich bin noch nie einen Trainerjob angetreten, ohne einen Vertrauten oder mehrere Vertrauten oder mein Funktionsteam, das muss ich mal sagen. Deswegen war es für mich schon nicht so einfach, wohin zu kommen, wo du sowieso nicht in einer Vorbereitung reinstartest, um dort reinzuwachsen, sondern ich war das erste Mal während einer Saison einen Verein übernommen. Das heißt, das geht ja dann komplett ganz schnell. Du musst alle Spieler kennenlernen, du musst alle Mitarbeiter kennenlernen, du musst Strukturen bauen, du musst Strukturen aufbrechen, vor allem am Anfang. Und ja, da war mein erster Gedanke, wie kann ich mein Team so schnell wie möglich aufstellen? Für mich war es klar, dass die zwei Jungs, die ich gerne mitgehabt hätte, in der Kürze der Zeit, wie das abgelaufen ist, wie es oft im Fußball ist, nicht möglich war, aus beruflichen, privaten Gründen. Und da habe ich mir gedacht, ja, wie kann ich das abdecken jetzt in aller Kürze, dass wir das einfach gut aufstellen. Und da war es für mich klar, ich möchte den Louis Marrop nützen, weil er einfach im Verein wirklich ganz lange schon verankert ist, auch die jungen Spieler kennen von der zweiten Mannschaft. Und ich möchte ihn bewusst zur Profimannschaft holen, dass er einfach für uns zuständig ist und man da viel Input vom Verein geben kann, aber auch über die einzelnen Spieler. Und zum anderen wollte ich ein Stück weit auch verlängerten Arm haben, auch zur Mannschaft. Es geht jetzt wieder um diese Bindung, um die wir vorher gesprochen haben. Und habe da am ersten Arbeitstag von mir auch sehr unangenehme Entscheidung treffen müssen und habe in Ate Novio, der ja hier schon eine Vereinslegende ist, der hier wahrscheinlich das größte Standing hat von allen Spielern im letzten Jahrzehnt, am ersten Tag hinzugehen und sagen, du Ate, ich sehe dich nicht mehr als Spieler von uns, aber ich möchte gerne als wichtigen Bestandteil in mein Trainerteam da halten, ob das etwas für dich wäre. Und ich glaube, das war schon eine mutige Entscheidung, aber eine Entscheidung, was sie genau richtig ausgeschüttet hat. Natürlich hat das im Ate weh getan und es war hart in der Sache, aber er hat das sofort angenommen und ja, ist jetzt ein Riesensupport, so wie auch Ramazan Özcan als Torwarttrainer einfach ein Winnertyp ist. Und ich habe da einfach mit den drei Personen zum Beispiel etwas, was ich persönlich nicht abdecke. Ich habe jetzt keine Profispielerkarriere gehabt und die Jungs haben so ziemlich alles gesehen, was du gesehen haben kannst. Und ich glaube, das ist einfach ja, insgesamt ein guter Mix, plus dass wir persönlich so zusammengewachsen sind, in einem sehr, sehr freundschaftlichen Verhältnis. Gerne auch Zeit zusammen verbringen, gerne einmal extra Stunden hier abliefern, extra Meter gehen. Und ja, insgesamt bringen wir da, glaube ich, eine gute Energie rein in den Laden und haben uns mittlerweile auch inhaltlich gefunden. Und das war so meine erste wichtige Aufgabe, erstmal meinen ganzen Staff rundherum in meinen Kopf zu lassen. Das heißt, ich habe sie bewusst alle bei allem, was ich gemacht habe, mitgenommen, in allen Gedankengängen, in allen Entscheidungen, damit sie verstehen, wie ticke ich, so wie sehe ich den Fußball unter welcher Brille. Und mittlerweile sind wir Gott sei Dank so weit, dass wir die gleiche Sprache sprechen, dass man mal den einen oder anderen dann auch Individualgeschichten machen lassen kann am Platz, Einzelanalysen, Gruppenanalysen und ich einfach ihnen mein vollstes Vertrauen geben kann. Einen oder anderen Tag, wo ich mir mal bewusst etwas rausnehme, damit die auch nicht immer in der Dauerschleife spreche, damit die mal die Energien sparen kann für einen entscheidenden Tag, ihnen etwas zu übergeben. Also Co-Trainer ist ein sehr spezieller Job, ein Job, wo du viel abdecken musst. Und ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass du im Kopf des Trainers bist und ja, dass du viel für ihn rundherum erledigst, aber nie das Gefühl hast, dass du nur so als so etwas wie ein persönlicher Assistent bist, sondern einfach ein ganz wichtiger Teil davon. Und nur wenn du ja, Teile davon mitverantworten darfst, dann identifizierst du ja komplett damit und dann wirst du auch alles rein investieren.
Ja, da geht es natürlich dann auch um die nötige Wertschätzung. Alfred, jetzt hat Fabio Ingelitsch schon angesprochen, die Erfahrung als Profi fehlt ihm natürlich. Wie wichtig ist es dann, in diesem Trainer-Team diesen Mix herzustellen? Auch die Spielerfahrung durch Louis Marrop, wir haben es gehört, Ate Nuhio, Ramazan Özcan, die verfügen ja über unglaublich viel Erfahrung als Profi. Wie wichtig ist es, diese Komponenten dann da auch reinzubekommen ins Trainerteam?
Ja, natürlich wichtig, wenn du betrachtest, wer sind die Cheftrainer aktuell überall auf der Welt? Die waren auch früher Spieler auf höchstem Niveau. Und diesen Umstand musst du dann abdecken, dass du sozusagen von den Spielern, die du betreuen sollst, auch eine Art Verständnis hast, weil deine Co-Trainer auch selber auf diesem Niveau gespielt haben und die können dann diese Worte auch an das Team richten. Aber allzu groß würde ich die Bedeutung, dass eben mangelnde eigene Spielerfahrung auf höchstem Niveau ein Nachteil wäre, das würde nicht allzu groß herausstreichen.
Genau. Jetzt haben wir eben über das Trainerteam gesprochen. Das ist das eine. Das andere ist natürlich der Kader, die Spieler. Die sind natürlich das Wichtigste. Verzeihen Sie mir diese Aussage, Fabio Ingelitsch. Aber die entscheiden ganz einfach Spieler. Das sagt auch immer wieder Alfred Tat und der war ja selber jahrelang Trainer. Sie haben auch von den Ansprüchen gesprochen. Was müssen die Ansprüche mit diesem Kader der Alteres sein? Denn wenn ich mir da so die Spielerprofile ansehe, die Namen, das ist schon aller Ehren wert, würde ich jetzt sagen.
Ja, der Anspruch muss sein, dass wir nicht wirklich ums nackte Überleben kämpfen, sondern der Anspruch muss sein, dass wir in einen Bereich kommen, wo wir ein Stück weit unser Spiel spielen können, ohne permanent auf die Tabellen und auf die Punkte schauen zu müssen, sondern dass du Ja, dich schon etwas absetzt von den Tabellenletzten. Aber das muss ich wirklich sagen, das geht nicht von heute auf morgen, sondern ist ein Prozess. Wenn man die letzten Jahre mal genauer ansieht, dann war in den letzten 4 Saisonen Altach im Winter dreimal Tabellenletzter. Und von dem her ist es auch kein Zufall, dass es wir heuer waren. Und deswegen habe ich schon gesagt, wenn ich das Amt antrete, dann mache ich alles anders wie davor und versuche es in eine komplett andere Richtung zu treiben. Und das ist nicht einfach. Der Weg ist ein harter, aber wir haben ganz klare Weichen dafür und wir wollen den Weg einfach konsequent gehen. Und wichtig dabei ist wirklich die Konsequenz, dass man dann nicht wackelig wird oder umfällt, wenn es dann einmal eng wird, sondern für jeden Weg gibt es Ups und Downs und die nehmen wir alle mit, weil so ist das Leben. Wichtig ist aber, dass die Entwicklung in eine klare Richtung geht. Und dafür war es heuer mal zu überleben, heuer die Liga zu halten und den Verein dann in eine ja, hoffentlich erfolgreichere und stabilere Zukunft sportlich gesehen zu führen.
Ja, Alfred, weil ich jetzt auch über die Ansprüche der Alteren gesprochen habe, was sollte mit diesem Kader möglich sein? Was ist möglich? Also der Abstand auf den zweiten in der Qualifikationsgruppe, dem TSV Hartberg, beträgt aktuell 5 Zähler nach hinten. Auf den letzten, den GAK, sind es dann 2 Punkte Vorsprung. Fabio Ingerlitsch hat es jetzt gesagt, es zählt nur der Ligaerhalt. Ist das für dich die genau richtige Herangehensweise oder sagst du, naja gut, jetzt gibt es ja dann noch das eine oder andere Spiel, zum Beispiel gegen den GAK auswärts, wenn da die Altacher gewinnen, dann können sie sich vielleicht sogar etwas nach oben orientieren in der Qualifikationsgruppe. Oder wäre das jetzt der falsche Zugang?
Ja,
Und warum?
du sprichst eine Eigenschaft an, die die Menschheit eigentlich in den Abgrund führt. Das nennt man Gier. Die Hauptaufgabe, die Liga zu halten, ist das Wesentliche. Und wenn plötzlich ein kleines Licht aufgeht, da könnten wir noch und da müssen wir mal. Nein, nein, nein. Bleib bei deinen Leisten.
Der Schuster soll bei seinen Leisten bleiben.
Ja, genau.
Ja. Na, Fabio, ist ja auch kein Geheimnis im Fußball. Die Schnelllebigkeit, die hat sich geändert im Vergleich noch von vor 20 Jahren. Um Gottes Willen, so weit wollen wir gar nicht mehr zurückdenken. Aber wie schwierig ist es im Fußball allgemein auf der Trainerbank, Kontinuität reinzubekommen? Wie haben Sie das Ganze jetzt auch in den vergangenen Jahren wahrgenommen? Sie haben es gesagt, Sie waren ja auch unter anderem Co-Trainer beim FC Liefering, dann bei der U18 der Salzburger Youth League Team auch betreut. Was ist da Ihre Wahrnehmung dahingehend?
Ja, Kontinuität im Fußball, im Trainersektor ist natürlich ein sehr, sehr schwieriges Thema. Ich finde es sehr schade, nicht nur weil ich Trainer bin, sondern ich denke, es ist an jedem Unternehmen so, wenn du etwas aufbauen willst, wenn du etwas entwickeln willst, wenn du vielleicht auch mit neuen Impulsen kommst, dann dauert es eine Zeit lang, bis es dann einfach den Ertrag rausbringt. Und ja, deswegen glaube ich schon, dass man die Entwicklung einfach auch kritisch sehen muss. Und zeitgleich, wenn du in diesen Job gehst, so wie ich es gemacht habe, wenn du weißt, du willst Cheftrainer werden, dann begibst du dir ein Stück weit in ein Haifischbecken. Die Plätze sind begehrt, die Plätze sind beschränkt und es ist einfach trotzdem das Einfachste auszutauschen. Also wir Trainer sind die mit der größten Verantwortung und zeitgleich sind wir trotzdem so das schwächste Glied in der Kette, was ja ein bisschen paradox ist. Da denke ich, dass so in Ländern wie in England der Manager, wie man so schön sagt, dann schon um einen anderen Stellenwert hat. Und ja, Österreich ist da sicher kein Paradebeispiel dafür, dass sie eine lange Zündschnur haben und den Trainern einfach dann Zeit und Raum geben, um wirklich ja, das rauszubringen, was sie können.
Ja, aber für Sie wünschen wir uns natürlich, dass die Altacher der Kontinuität jetzt auf dem Trainerposten reinbekommen. Jetzt habe ich schon angesprochen, am kommenden Samstag geht es für Sie und Ihr Team auswärts zum Tabellenletzten, dem GAK. Was erwarten Sie von diesem Match?
Ja, zweifelsohne ein sehr wichtiges Spiel. Man kann auch sagen, es ist ein richtungsweisendes Spiel. Wenn wir dieses Spiel gewinnen sollten, was unser klarer Plan ist, und wir gehen auch mit der Intention rein, wir werden auch dementsprechend auftreten und unsere Spieler am Platz schicken, dann können wir uns ein Stück weit zumindest absetzen, was mir einmal kurz Luft gibt. Und ich betone wirklich kurz Luft. Zum anderen wissen wir auch, dass es eine Gefahr birgt, dass wir letzte Woche gewonnen haben, ist super schön. Und dass wir ja die rote Laterne abgeben und gleich zwei Teams überholt haben. Zeitgleich wissen wir aber, Fußball ist ein Tagesgeschäft und nächste Woche, wenn wir das Spiel verlieren sollten und die anderen beiden Kontrahenten gewinnen, dann sind wir plötzlich wieder die Blöden und ganz hinten. Also man darf nie aufhören, sondern die Arbeit, die beginnt jetzt erst und wir hoffen, dass einfach ja, unsere gute Arbeit, unsere Entwicklung Früchte trägt und wir uns jetzt dann ein Stück weit absetzen können und in den nächsten Wochen das dann einfach besiegeln können, dass wir nächstes Jahr Bundesliga spielen.
Alfred, welche Wichtigkeit besitzt das Spiel zwischen dem GAK und den Altachern? Sind die Vorarlberger bei einem Auswärtserfolg dann, wie soll ich sagen, gerettet oder wäre das zu voreilig?
Naja, gerettet kann man nicht sagen, weil es immer noch theoretische Möglichkeiten gibt. Ich erinnere mal an die Admira, die am letzten Tag dann abgestiegen ist, und dann die Herzog.
Ja, die waren nie in dieser Saison,
genau,
nur am letzten richtig. Spieltag.
Daher, du brauchst auch nicht glauben, dass die Runden davor, wenn du einmal Letzter warst oder dann nicht, dass du gerettet bist. Gerettet bist du am Ende, wenn die Spiele vorbei sind. Und was jetzt das Spiel betrifft, glaube ich, sollten wir zwei Dinge unterscheiden. Du hast den Fabio gefragt, was er erwartet. Und ich möchte darauf noch etwas zusätzlich setzen, nämlich was er erhoffen kann. Weil erwarten wird er genau, was der GRK, der hat er sich analysiert, wie die spielen werden, etc. etc. Die Hoffnung allerdings muss sein, dass sein Konzept, das er seinem Team mitgibt, dann greift. Und wenn er das klare Bild vor sich hat, die Erwartung, kommt die, und die Hoffnung, die kommt nicht, die Spieler lassen da und da aus, dann kann er ja durch Wechselungen oder Umstellungen Einfluss nehmen. Daher dieses Paar Erwartung, Hoffnung, das sollte er im Kopf behalten für dieses Spiel.
Ja, und Fabio, Sie hoffen natürlich, dass Sie auf alle Akteure, auf alle Fitten zurückgreifen können. Daher die Nachfrage, wie ist da der Stand der Dinge? Wer droht auszufallen? Ich glaube, den Marco ist angeschlagen. Zech war zuletzt, glaube ich, nicht ganz fit, krankheitsbedingt. Gorgon hat auch einen Schlag abbekommen, wenn ich da richtig informiert bin. Klären Sie uns bitte auf.
Genau, wir haben eine Sondersituation gehabt im letzten Spiel. Wir haben bei allen fünf möglichen Wechseloptionen niemals eine gehabt, weil ich irgendwas taktisch verändern wollte oder einen Impuls setzen konnte, sondern wir mussten jeden Spieler aufgrund von Verletzungen oder einer Angeschlagenheit einfach vom Platz nehmen. Deswegen kämpfen wir schon mit dem einen oder anderen Wehwehchen noch, um ehrlich zu sein. Ich glaube auch nicht, dass jeder einzelne Spieler spielfähig sein wird am Wochenende, aber ich bitte um Verständnis, dass ich da jetzt nicht das näher ausführen möchte.
Nein, absolut, denn Sie möchten ja auch nicht dem Gegner, dem GRK, zu viel verraten. Probieren muss ich es ja trotzdem als Journalist. Florian Dietz ist auch so ein Thema. Leihgabe des ersten FC Köln hat sich eine Schulterverletzung zugezogen. Sie müssen jetzt nicht sagen, ob er da gleich gegen den GRK wieder fit sein kann. Aber wie schwer wiegt sein Ausfall? Ist er doch so eine Art Zielspieler vorne im Sturm? Bisher fehlt jetzt so ein Spielertyp. Wie sieht's aus? Ist schon absehbar, wann er wieder vielleicht spielen kann?
Ja, erstmal haben wir einen Flo genau deswegen geholt. Wir haben uns im Winter eben entschieden, dass wir vorne etwas andere Konstitution brauchen. Wir brauchen Spieler mit Wandspielerqualitäten, Jungs, die einfach, wenn wir mal ein Pressing vom Gegner überspielen müssen, dass sie auch Bälle halten können und zudem auch einen Abnehmer in der Box. Und da hat uns der Flo schon sehr geholfen. Er hat unser Spielbereich mit einer neuen Komponente. Und ja, deswegen hat es mir sehr, sehr wehgetan, persönlich und auch für die Mannschaft, dass er ausfällt. Aber viel mehr hat es mir noch geschmerzt für ihn selbst, weil er ist ein Spieler mit einem sehr langen Leidensweg, mit sehr vielen Verletzungen in seiner Jugendkarriere. Und wir wollten ihm einfach auch wieder auf die Beine helfen, dass er da ansetzen kann, wo er schon mal war, weil der Junge hat schon Spiele gespielt in der deutschen Bundesliga. Und ja, deswegen wäre es ein Stück weit eine Win-Win-Situation für beide Seiten gewesen. Und ja, jetzt müssen wir ohne Flo zurechtkommen. Und ich glaube, man hat die letzten Spiele gesehen, wie Marlon Mustafa sich jetzt reinentwickelt, der ja nicht so einfache Zeit gehabt hat im Ausland, der körperlich nicht ganz fit angekommen ist. Lukas Fedrikas, wie der jetzt wieder zurückkommt. Dass wir da schon Jungs haben, die dann in die Bresche springen können, die auch jetzt diese Verantwortung übernehmen möchten. Und wir hoffen natürlich trotzdem alle, dass der Flo zurückkommt. Er hat sich gegen eine Operation entschieden. Er möchte sich konservativ behandeln lassen. War jetzt letzte Woche in Deutschland auf Rehabilitationsprozess und befindet sich seit dieser Woche wieder im Alltag. Er hat schon Teile vom Training mitgemacht und ob es sich für diese Woche ausgeht oder nächste Woche oder irgendwann im Playoff, ich glaube, das müssen wir wirklich von Tag zu Tag entscheiden. Und das einzig Wichtige ist, dass der Flo irgendwann den Daumen hoch gibt und sagt, Trainer, ich bin ready. Und wenn er ready ist, dann werde ich mir das genauer anschauen und dann werden wir beraten, ob er wirklich bereit ist. Und wir hoffen auf jeden Fall drauf, weil er uns etwas geben kann, was wir sonst im Kader nicht haben.
Ja, da drücken wir ihm natürlich die Daumen, und weil Sie Fredrikas und Mustafa erwähnt haben, die haben ja beide zuletzt in Klagenfurt getroffen. Also Fazit fällt schwer aus, was Florian Dietz betrifft, natürlich Winterneuzugang. Ansonsten Gorgon, Zech, Mustafa, wie fällt da Ihr Fazit aus, was die Winterzugänge betrifft? Sind Sie da zufrieden mit der Entwicklung?
Ich bin sehr zufrieden mit unseren Transfers. Im Sinne der Profilschärfe, die ich vorhin angesprochen habe, haben wir es einfach wirklich am Punkt gebracht. Wir haben vorne ja, Spieler reinbracht mit Flo, mit Konstitution, Marlon Mustafa einfach mit Wucht, aber auch Beweglichkeit und auch Osman Diawara von der Leihe zurückgeholt, der in Finnland sowohl Meister als auch Cupsieger geworden ist, ein sehr, sehr interessanter Spieler, der in der Vorbereitung mitunter sogar die beste Figur als Stürmer gemacht hat, dann leider aber mit einer Muskelverletzung länger raus war und der sich jetzt so wieder reinkämpfen möchte. Und ja, zusätzlich haben wir aus Polen neben unsere zwei Routiniers geholt. Benedikt Zech, ganz, ganz wichtiger Transfer für uns. Er einfach eine Ruhe, er hat eine Erfahrung, er hat auch die Identifikation mit dem Verein als Vorarlberger. Das ist auch was Cooles, dass wir solche Jungs dann wieder für uns gewinnen konnten. Und was er hat, ist natürlich auch Speed. Und dadurch, dass wir einfach viel aktiver und höher anlaufen, hat sich unsere Verteidigungslinie auch dementsprechend höher nach vorne verschoben. Und das ist, glaube ich, der größte Unterschied zu meinem Vorgänger. Und deswegen brauchen wir Jungs hinten, die das einfach zusammenhalten, die auch die Tiefe sichern können. Und da ist der Bene ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Und zuletzt zum Gogo. Ja, ein richtig cooler Kicker, eine super Persönlichkeit. Ich bin sehr beeindruckt von ihm, wie bodenständig er ist, wie er an das ganze Sache hier herangeht. Er hat jetzt auch nicht den allereinfachsten Start hier gehabt. Jetzt haben wir wieder von harte Entscheidungen in der Sache treffen beim Trainer. Ich habe den von Anfang an ja total wertgeschätzt und für mich als wichtig empfunden, aber für mich persönlich war er einfach noch nicht bereit, er war noch nicht bereit, unseren Fußball mitzuspielen. Deswegen hat es jetzt schon einige Wochen gedauert, um auch diese Adaption einfach zu haben. Und man hat, glaube ich, gemerkt in Klagenfurt, oder ich habe es gemerkt vor Klagenfurt, er ist ready. Und ich glaube, alle Zuschauer und auch die Spieler am Platz haben gemerkt, dass er sowas von bereit ist. Und ja, jetzt hat er einfach unser Spiel bereichert und ist ein Riesenvorbild als Sportler einfach für alle Beteiligten in der Mannschaft.
Ja, Alexander Gorgon hat sehr viel erreicht in seiner bisherigen Karriere und dann gab es ja auch diese für mich weiterhin wirklich unglückliche Geschichte mit dieser roten Karte, aber dieses Thema möchte ich jetzt dann gar nicht mehr aufmachen. Alfred, jetzt haben wir schon gehört, das Fazit von Fabio Ingolitz, was die Winterzugänge betrifft, wie stimmig sind bzw. waren die Zugänge für dich dann in der Winterpause bei den Altachern? Wie sehr wurde der Kader dadurch verstärkt?
Sehr verstärkt, aber mit einem interessanten Aspekt natürlich. Gorgon zum Beispiel, schon sehr alt. Also
ist jetzt auch nicht unbedingt ein Pressing-Spieler, sage ich jetzt.
Nein.
Da hat sich der eine oder andere gefragt und ich glaube, das war auch das, was Fabio Ingolitsch vielleicht gemeint hat.
Dass er nicht so weit war, so schnell, ja. Aber die Sache ist eben, wenn du ein gewisses Alter hast, hast du einen enormen Sack an Routine, aber vielleicht auch eine gewisse Verletzungsanfälligkeit, weil die Muskulatur nicht mehr so geschmeidig ist wie vielleicht mit 25, 28. Daher, es war ein Risiko, aber offenbar hat man eine gute Trainingssteuerung gehabt bei beiden, um diese Spieler auf ein physisches Niveau zu heben, das ihnen eben so etwas wie eine Verletzung, ich glaube, per Holz, nicht passiert.
Nein, also verletzte Spieler will keiner haben, natürlich auch nicht Fabio Ingolic. Und Sie haben es gesagt, nach dem Auswärtssieg in Klagenfurt, bei uns im Interview, bei der Schalte, ins Studio, auf Sky, wir wollen erfrischenden Fußball zeigen, wir wollen uns auch weiterentwickeln. Gut, dann gibt es natürlich die Hauptkritiker, die sagen, in der Qualifikationsgruppe ist das gar nicht möglich. Da zählen einfach nur die Ergebnisse. Was entgegnen Sie dann diesen Kritikern?
Ja, bei meinem Amtsantritt habe ich schon gesagt, ich möchte wegkommen von der Strategie des Verhinderns, sondern ich möchte hinkommen von aktiv sein. Und ich glaube, wenn wir unsere zwei Spiele anschauen in der Qualifikationsgruppe, sowohl das Heimspiel gegen den LASK, das haben wir zwar mit 2-0 verloren, als auch jetzt unser Auswärtsspiel gegen Klagenfurt, dann haben wir nicht gespielt, als wären wir in einer Qualifikationsgruppe. Und das sollte jetzt nicht irgendwie als Qualitätsmerkmal gelten, sondern ich bin nur davon überzeugt, dass wir unser Spiel, unseren Weg nicht verlassen sollen, nur weil es jetzt ein Playoff gibt, sondern wir müssen ja das tun, worauf wir uns das ganze Jahr vorbereitet haben. Wir dürfen jetzt, wo es eng wird, wo der Druck vielleicht höher wird, dann nicht unser irgendwelche neuen Dinge machen, um zu glauben, dass wir da irgendwas verhindern. Zudem waren wir zum Start der Qualifikationsgruppe Tabellenletzter. Wenn ich Letzter bin, dann habe ich nichts zum Verhindern. Sondern psychologisch gesehen hast du für uns geheißen, angreifen. Wir müssen jemanden überholen und dass ich jemanden überholen kann, muss ich gewinnen. Und ich glaube, das haben wir im letzten Spiel gezeigt, wir haben mit Kaiba einen Sechser rausgenommen aus der Startelf und haben mit Gorgon einen Zehner reingebracht. Also noch offensiver können wir uns gar nicht aufstellen. Und so vom Charakteristik unserer ersten beiden Spiele in der Qualifikationsgruppe, ich glaube, es hat wenig mit Antasten, Abtasten zu tun, mit 0-0, 1-1, sondern ich glaube, es ist sichtbar, dass wir Spiele gewinnen wollen. Und das ist mir das Allerwichtigste, dass wir aktiv sind. Und das ist auch das Credo vor einem GRK-Spiel. Ich möchte, dass sichtbar ist für alle, wie viel uns dieses Spiel bedeutet, dass wir das gewinnen. Und ich möchte, dass das der Gegner spürt.
Ja, wie wichtig sind aber dennoch auch Adaptionen?
Ja, wir adaptieren ja jede Woche. Also wir schauen natürlich, was der Gegner macht. Wir sind ja nicht blauäugig, sondern wir schauen, was tun sie, was haben sie vor und wie können wir ihnen das Leben so schwer wie möglich machen. Zudem haben wir aber ganz klare Prinzipien, die nicht verhandelbar sind. Und in diesen Prinzipien bewegen wir uns permanent. Und Adaptionen gibt's, weil alles andere wäre nicht professionell. Aber wir wollen wirklich für unseren Fußball stehen und der steht unter klaren Prinzipien.
Ja, die sind eben nicht verhandelbar, wie wir gerade gehört haben. Wie sehr verfolgen Sie noch das Tun und Handeln bei Ihrem ehemaligen Arbeitgeber, dem FC Red Bull Salzburg? Gut, quasi FC Liefering, aber Sie waren ja dann eben auch U18-Trainer bei den Salzburgern und haben sich um das Youth League Team gekümmert. Die Mannschaft von Thomas Letsch hat nur noch, in Anführungszeichen, 2 Zähler Rückstand auf der Spitzentour Sturm Graz und die Wiener Austria in der Meistergruppe. Trauen Sie den Salzburgern den Meistertitel zu? Sind Sie für Sie der große Favorit jetzt mittlerweile sogar?
Ja, Salzburg ist, glaube ich, immer der Favorit. Salzburg hat den klaren Anspruch, beide Titel zu holen. Und Salzburg muss normalerweise auch die 2 Titel holen, weil sie mit Abstand die besten Möglichkeiten vorfinden. Und es kann noch eine Ziel für Salzburg geben, dass sie sich wieder so einpendeln, dass sie Serienmeister sind, dass sie Titel holen und dass sie international einfach wieder anders abschneiden. Und ich drücke ihnen dabei natürlich die Daumen. Und ja, natürlich bin ich mit Salzburg, ist meine Heimatstadt, ist mein Heimatclub, da wo ich groß geworden bin, drücke Ihnen die Daumen. Es sind da sehr viele Leute tätig, die ich immer noch ja, natürlich gut kenne, die wertschätze und mit denen in Kontakt bin. Deswegen wünsche ich Ihnen nur das Allerbeste und bin schon richtig gespannt, weil es einfach ein sehr spannendes Rennen ist. Und ich glaube, für alle neutralen Zuschauer, es ist ein sehr cooles Rennen heute in der Liga, sowohl ganz vorne, aber auch ganz hinten.
Ja, unglaublich spannend. Und Alfred, am Sonntag gibt es ja dann das Duell der Salzburger mit Sturm Graz. Wie sehr freust du dich schon auf dieses Match? Und vor allem, was traust du den Salzburgern jetzt noch im Kampf um den Titel zu? Der WRC wird es wahrscheinlich nicht, wie du am Faschingsdienstag noch behauptet hast, also Meister.
Was traue ich Salzburg zu? Die Entwicklung, wenn man von Entwicklung sprechen kann, zeigt steil nach oben. Irgendwann allerdings muss auch hier ein Team einen Weg finden, diese Entwicklung zu stören, mit einer Niederlage für Salzburg. Die Frage ist, wer soll das sein? Also am ehesten könnte es Sturm sein, weil in einem Spiel, im Grunddurchgang hat man ja Salzburg zerlegt. In Salzburg, da war es 0-1 in der Pause aus Sicht von Salzburg und man war noch gut bedient. Und plötzlich, zweite Hälfte, hat Salzburg den Schalter umgelegt und 3-1 gewonnen. Das heißt, Sturm weiß schon, wie man Salzburg knacken kann, aber Salzburg weiß auch, wie man Sturm knacken kann.
Ja, und
Und
wir dürfen nicht vergessen, Alfred, Entschuldigung, damals beim 5:0 gegen die Salzburger war noch Mika Bierer dabei. Der hat damals, glaube ich, drei
ja,
Treffer erzielt.
das so weit schaue ich nicht zurück. Das war in der Grunddurchgang Runde 20 oder 19.
Na, viel früher noch. Runde
Nein,
9 war
nein.
es, glaube ich.
Das 3 zu 1
Ach
von
so, verzeih mir,
Salzburg zu
Entschuldigung. Ich bin
Hause,
schon still, ich
das
bin schon
meine
still.
ich, ja. Daher, ich werde eine Analyse vorbereiten, um es auf den Punkt zu bringen, worum es in diesem Spiel geht. Schau zu.
Ja, am Sonntag. Na, ich bin eben im Studio. Ich werde dir
Also.
natürlich ganz genau zuhören und das auch natürlich betrachten, was du da analysieren wirst. Fabio, Ihr Tipp für Sonntag, was dieses Spiel betrifft, aber vielleicht auch, was das Wiener Derby anbelangt. Das ist ja ein packendes Fußballwochenende, was uns da wieder bevorsteht in der Admiral-Bundesliga.
Ja, jedes Wochenende spannend und es
So ist
packen,
es.
glaube ich. Ich denke, dass sich Salzburg durchsetzen wird gegen Sturm Graz, weil das Momentum ein Stück weit auf ihrer Seite ist. Und wenn sie es wirklich schaffen, dieses Spiel zu gewinnen, dann traue ich ihnen auf jeden Fall den Titel zu. Und zum anderen glaube ich, ja, dass die Austria momentan einfach stabiler ist als Rapid und deswegen werden sie auch sie die Nase knapp vorne haben.
Na bitte, klare Ansagen. Wir sind sehr gespannt, nicht nur auf den kommenden Sonntag, sondern natürlich auch Freitag, Samstag stehen auch Spiele in der Admiral-Bundesliga an. Fabio, jetzt haben Sie gesagt, Salzburg ist irgendwie so Ihr Verein. Ja, Sie sind ein Salzburger, ein Gebürtiger. Ist das in Ihrer Trainerkarriere? Gibt es das überhaupt einen Plan? Haben Sie so etwas entworfen? Weiß ich ja nicht. Kann ich mir gut vorstellen. Gibt es beim einen oder anderen Trainer?
Ja, ein Plan im Trainerdasein zu haben, ist sehr schwierig, weil sich die Situation wirklich wöchentlich verändern kann. Ich habe 2, 3 Mal für mich klare Ziele gehabt, wie meinen nächsten Schritt gehen möchte. Und zweimal ist es komplett anders gekommen. Deswegen bin ich mittlerweile gut beraten, mich davon komplett so entfernen, sondern dass ich versuche, so gut wie möglich im Hier und Jetzt zu sein, das auch so gut wie möglich zu genießen, weil Ich muss ehrlich sagen, in meinem Alter, einen Verein wie Altach in der österreichischen Bundesliga trainieren zu dürfen, schon ein großes Privileg. Deswegen glaube ich, bin ich schon sehr demütig und kann das auch schätzen und einschätzen. Versuche dementsprechend alles zu investieren und hier auch eine gute Arbeit zu leisten. Und ich denke, wenn ich hier gut arbeite, dann macht es mir hier Spaß, dann habe ich ja nichts dagegen, noch das eine oder andere Jährchen hier zu sein. Ich habe keinen Stress. Und ich denke, wenn ich hier gut arbeite, dann wird es auch möglich sein, den nächsten und übernächsten Job zu kriegen. Und das ist einfach ja, mein Ziel, ja, so viele Erfahrungen wie möglich zu sammeln. Ich habe jetzt schon das eine oder andere sehen dürfen in meinem Alter, aber ich hoffe, dass meine Reise erst beginnt und noch lange nicht zu Ende ist.
Aber es wäre natürlich auch kein Fehler aus Ihrer Sicht, oder Sie können sich gut vorstellen, irgendwann einmal, wenn Sie dann sehr erfolgreich beim SC Altach gearbeitet haben, auch Cheftrainer des FC Red Bull Salzburg zu werden.
Ja, es wäre gelogen, wenn man nicht diese Gedanken im Kopf hat. Natürlich ist es wahrscheinlich sogar das größte Privileg, als Salzburger in Salzburg bei so einem Großclub Trainer sein zu dürfen. Ich kenne ja die Rahmenbedingungen, ich kenne die Menschen, wie sie dort arbeiten, ich kenne die Kultur dort. Ich habe das ja aufgesaugt und bin ja auch Überzeugungstäter von der Art und Weise des Fußballs. Deswegen wäre es natürlich wunderschön und gleichzeitig war es ja auch so schön, wie es ist, ist auch immer eine Bürde zu Hause, so einen Job zu übernehmen. Das hat man, glaube ich, auch beim Gerd Struber gesehen, dass es dann nicht nur immer ohne Klecken ist, sondern ja, dass es die Sache manchmal auch verkompliziert.
Ja, Gerd Struber ist aktuell weiterhin beim 1. FC Köln in der 2. deutschen Bundesliga tätig und wir drücken ihm natürlich die Daumen, dass er es zurück in die Bundesliga mit den Kölnern schafft. Sieht aktuell ganz gut aus, aber das haben wir heute auch schon besprochen. Im Fußball kann es oft recht schnell gehen. Alfred, Zeit verfliegt heute schon wieder. Gibt unglaublich viele interessante Themen, unglaublich spannender Podcast. Wenn wir jetzt Fabio Ingolic so zuhören, ich sage es noch einmal, das wirkt alles unglaublich reif, klar, überlegt. Jetzt hat er gesagt, er steht am Anfang seiner Trainerkarriere. Was traust du ihm alles noch zu?
Ja, Fußball ist eben ein Geschäft, wo es um Erfolg auch geht, letztlich. Und um das dreht es sich. Sollte er erfolgreich sein, wird er eine Karriere machen nach seinem Geschmack. Und ich glaube, dass die Rahmenbedingungen im internationalen Fußball mittlerweile so sind, dass er auch im Ausland landen wird können. Daher, ich mache mir um ihn keine Sorgen.
Na, glaube ich, musst du dir auch nicht. Und im Ausland war er auch schon einmal Zürich bei der 2. Mannschaft bzw. U21 tätig. Von dort kam er dann nach Altach. Und ihr Bruder Sandro ist gerade einmal 27 Jahre alt, spielt unter Ihnen bei den Altachern. Er wird noch lange spielen. Diese schlimme Verletzung hat er unglaublich gut weggesteckt, möchten wir uns gar nicht mehr daran erinnern. Schön, ihn wieder in Aktion auf dem Platz zu sehen und vor allem spielt er richtig gut. Aber trotzdem frage ich jetzt mit einem Augenzwinkern, haben Sie sich vielleicht auch schon langfristig gedacht über seine mögliche Tätigkeit als Co-Trainer bei Ihnen unterhalten? Also die Kovac-Brüder gelten hier ja als ganz gutes Beispiel, Fabio.
Ja, erstmal bin ich auch sehr froh, dass er überhaupt wieder Fußball spielen kann. Das war ja in dem Moment ja auch nicht absehbar, ob er zurückkommt und wenn ja, wie er zurückkommt. Und wenn man schaut, wie er noch vor 1,5 Jahren gespielt hat und wie er jetzt spielt, das ist einfach ein Riesenunterschied. Er hat wieder zu alter Stärke zurückgefunden. Ich glaube, der Spielstil, den wir jetzt pflegen, mit einer höheren Aktivität, kommt ihm auch zugute. Und bin einfach froh, dass er wieder ja zu seiner Passion gefunden hat, zu Fußball und dass es ihm auch wieder Spaß macht und dass er das tun darf, was er am liebsten tut. Über Karrierepläne danach bei ihm, glaube ich, ist noch nicht so viel Platz gewesen. Er hat jetzt noch kurz das Studium abgeschlossen, das MBA. Das heißt, er hat zumindest einmal etwas in der Hand, wenn er aufhört. Aber ich hoffe, er kann noch so lang spielen, wie ihm die Beine tragen. Und Stand heute kann ich mir nicht vorstellen, dass er eines Tages bei mir im Trainerteam landet.
Ja, aber wir gratulieren natürlich herzlich für den Abschluss seines Studiums. Alfred hat ein bisschen länger gebraucht, aber das ist eine andere Geschichte. Und ein interessierter Fan möchte dann noch via Social Media von Ihnen wissen, Fabio, was sind da die Vor- und Nachteile davon, der Trainer Ihres Bruders zu sein? Gibt es viele Streitigkeiten?
Ja, es gibt auch einen riesen Vorteil. Ich sehe ihn jetzt wöchentlich öfter, wie ich ihn zuvor das ganze Jahr gesehen habe. Also ich sehe ihn 6-mal die Woche und davor war das sicher im Jahr nicht möglich aufgrund von unseren beruflichen Tätigkeiten. Also das ist der riesen Vorteil. Der Nachteil könnte sein, dass man einfach ja das Persönliche darunter leidet, weil es schon ein Riesenunterschied ist, wenn dein Bruder plötzlich dein Chef ist und er dir Anweisungen gibt, wenn er über dich urteilt. Und das haben wir momentan sehr, sehr gut geschafft, dass wir das trennen. Dieses Trainer-Spieler-Sein und zugleich Bruder, Bruder sein. Was es mir schon sehr erleichtert ist, sei enorme Professionalität, sei Bodenständigkeit, sei Hartnäckigkeit, wie er tagtäglich trainiert, an sich arbeitet. Dass er hier ist, hat er ja nicht sein puren Talent zu verdanken, sondern ja wirklich seiner Bereitschaft und seiner Ausdauer, dass er einfach eine super Arbeitsmentalität hat. Und deswegen macht er mir das Leben leicht, weil er erstens gut performt, weil er sich super verhält. Und deswegen gibt es diese Themen aktuell nicht und sehe momentan keinen Nachteil daran.
Na bitte, da sind wir froh darüber. Und noch abschließend zwei schnelle Fragen. Wie geht das Auswärtsspiel am kommenden Samstag beim GAK für die Altach aus?
Ja, hoffentlich gut und mit 3 Punkten für uns.
Klare Ansage. Und wo landen die Altacher am Ende der Saison in der Qualifikationsgruppe?
Wir werden auf jeden Fall den einen oder anderen überholen und nächstes Jahr in der österreichischen Bundesliga spielen. Das ist unser klares Ziel. Wie viel da wir dann in der Tabelle werden, ist mir am heutigen Tag relativ egal.
Also, auch dahingehend sind Sie schon ein Vollprofi, gerade einmal mit 32 Jahren. Also, dann bedanke ich mich recht herzlich bei unserem heutigen Gast fürs Dabeisein, Fabio Ingolic. Und wir wünschen natürlich Ihnen und Ihrem Team alles Gute für die kommenden Aufgaben. Vielen Dank fürs Dabeisein, Fabio Ingolic.
Danke für die Einladung und fürs Gespräch.
Ja, sehr gerne. Und vielen Dank auch an dich, Alfred. Wir freuen uns schon, wenn es dann, wie gesagt, weitergeht mit der österreichischen Bundesliga am kommenden Wochenende, beziehungsweise auch schon am Freitag. Danke, Alfred.
Ja, danke auch.
Und das seht ihr diese Woche auf Sky.
So, damit sind wir bei den Programmhinweisen. Bevor es mit der Admiral-Bundesliga weitergeht, gibt es am Donnerstag noch den Super-Donnerstag auf Sky mit der Europa- und Conference-League. Es stehen dabei die Viertelfinal-Hinspiele an. Bis auf eine Begegnung sehen Sie alle Partien bei uns auf Sky. Und am Freitag kommt es in der Meistergruppe zum Duell von Blau-Weiß Linz mit dem WAC. Spielbeginn ist um 19 Uhr 30. Am Samstag geht es mit den 3 Partien in der Qualifikationsgruppe weiter. Am Sonntag, haben wir schon gehört, trifft zunächst der FC Red Bull Salzburg auf Sturm Graz und danach folgt das Wiener Derby zwischen Rapid und der Austria. Also, da ist mit Sicherheit einiges an Spannung und Emotionen geboten und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören, wünsche noch einen erfreulichen Tag und bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis.
Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder rein.